brauchen eine Asian-Person, wir brauchen eine schwarze Person, wir brauchen irgendwie eine Habisha oder jemanden mit einem Kopftuch, eine irgendwie eine muslimisch gelesene Person, arabisch gelesene Person. Dann brauchen wir eine Person im Rollstuhl oder mit einer sichtbaren Behinderung. Die stellen wir dann in eine Reihe und damit haben wir dann alles erledigt. So, ne? Das ist so das, was man in der Regel denkt bei Tokenismus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was kann Werbung eigentlich? Bevor Ming gleich unsere Gästin vorstellt, würde ich euch gerne noch eine andere Person vorstellen oder eine andere Stimme, die ihr über den Podcast hören werdet und euch vielleicht fragt, warte mal, wer ist das eigentlich? Denn in dieser Folge geht es um ein besonders sensibles Thema. Bei uns geht es ja meistens um sensible Themen und es ist ein Interview-Podcast, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, für diese Folge wäre es schön, wenn wir einen sehr sicheren und möglichst komfortablen Raum für alle schaffen, die über dieses Thema sprechen möchten. Und deswegen dachte ich, wäre es vielleicht auch schön, wenn ich als weiße Cis-Frau meine Interviewerinnenrolle hier an jemanden weitergebe und habe meine ehemalige Kollegin, muss ich mittlerweile schon sagen, als ich dich gefragt habe, warst du noch meine Kollegin, aber mittlerweile ehemalige Kollegin Betre Mariam gefragt, ob sie nicht Lust hätte, für diese Rolle das Hosting des Podcasts gemeinsam mit Ming zu übernehmen. Und zu meinem Glück hat sie gesagt, ja, sie hat Lust drauf. Und deswegen werdet ihr sie statt mir gemeinsam mit Ming heute hören, wie sie durch die Folge führt. Bevor das losgeht, wollen wir ihr aber natürlich auch noch mal eine kleine Bühne geben, dass ihr überhaupt wisst, wer das ist und warum ich Betre Mariam gefragt habe, ob sie Lust hat. Und warum sie Lust hat, das kann sie euch jetzt gleich mal selber erklären. Hallo Betre Mariam.
Hallo, schön, dass ihr mich da habt und danke für die Einladung. Ich bin Betre Mariam Tebebe, Artdirektorin und Co-Founderin des Community Services The Artificial Network, in kurz TAN. Und ich bin dieses Mal Gasthostin, da dieses Thema sehr präsent in meinem Alltag, in meinen privaten Projekten und ja, auch in der Werbewelt um mich herum ist. Und ich freue mich einfach sehr drauf, dass wir heute so eine tolle Gästin dabei haben.
Ich mich auch. Wir wollen sie noch nicht verraten. Das hören dann alle gleich, wenn Ming zu Wort kommt. Aber wir wollen ja irgendwie noch mal vielleicht ein bisschen mehr über dich wissen, als nur, was dein Job ist. Wir versuchen ja immer hier auch mit so drei Fun Facts über die Gästinnen, und das wollen wir auch von dir hören, ein bisschen mehr zu erfahren, abseits von dem, was du so in deinem Job machst. Vielleicht hast du da auch was für uns.
Ich mag Marienkäfer nicht. Ich bevorzuge Spinnen und jegliche Art von Insekten über Marienkäfern. Fight me on that. Die sind einfach schlimm.
Okay.
Ich mag Oliven nur gehackt oder in kleinen Stücken. Sobald sie als Ganzes sind, dann...
Okay, wild. Okay.
Ja, ist nicht meins. Oh, und als Kind habe ich mit offenen Augen geschlafen, recht lange. Und das war in Schulanteilen und auch auf Klassenfahrten sehr witzig.
Weil alle dich getestet haben, ob du wirklich schläfst und du hast geschlafen, aber ja, deine Augen waren auf. Wow, das habe ich noch nie gehört.
Ja, auf meiner ersten Klassenfahrt hat meine Lehrerin sogar gedacht, dass ich gestorben sei, weil ich nicht reagiert habe und meine Augen so offen lagen.
Was? Wie krass. Okay, ich glaube, das ist einer der besten Fun Facts, den wir, ich will nicht zu viel sagen, aber es ist einer der besten Fun Facts, den wir bisher in diesem Podcast hatten.
Kleiner Disclaimer, ich tue es nicht mehr, ich schlafe nicht mehr mit offenen Augen. Nicht, dass alle denken, ich sei creepy.
Wild, okay. Und wir haben ja auch immer noch so eine Frage, und zwar, was bedeutet Werbung für dich ganz persönlich? Also natürlich kannst du jetzt eine Definition von Werbung geben, du kannst aber auch sagen, was Werbung für dich in deinem Leben bedeutet.
Werbung bedeutet für mich auch ganz viel Einfluss. Einfluss auf eine Art, die man eher unterbewusst wahrnimmt. Das war zumindest mein Beweggrund, wieso ich mich für die Werbung entschieden habe. Und das kleinste Dinge, die man sieht, hört, auch einen riesigen Unterschied machen können. Ja.
Schön. Vielen Dank. Ich würde sagen, jetzt kennt ihr Betre Mariam und damit kann es losgehen in die Folge mit unserer eigentlichen Gästin. Und deswegen übergebe ich hier an Ming und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen zu der nächsten Folge Was kann Werbung eigentlich? Und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, was wir schon in einigen Folgen angerissen haben und worauf wir uns heute einmal fokussieren möchten. Es geht nämlich um das Thema Tokenism und vor allem auch Tokenism im Verhältnis zu einer respektvollen und authentischen Repräsentation in Werbung und Kommunikation. Wir möchten hier einmal in die Tiefe gehen und freuen uns dazu, als Gästin Nana Edison begrüßen zu dürfen. Nana ist die Gründerin und CEO von Curl Agency, eine Agentur, die in Berlin ansässig ist und vor allem internationale Brand, Kommunikations- und D&I-Beratungsagentur auch ist. Nana ist unter anderem Brand- und Culture-Strategin sowie auch Diversity- und Inclusion-Consultant und nutzt auch ihre hohe mediale Reichweite, um eben auf Missstände in der Kommunikation bezüglich dieser Themen aufmerksam zu machen. So, einmal zum Anfang fragen wir immer, ob du vielleicht drei interessante Dinge kurz über dich erzählen könntest. So Random Facts, Fun Facts, gibt es da irgendetwas, was du unserer Hörerschaft teilen kannst?
Ja, klar. Drei, okay. Also ein Random Fact ist, ich habe Dyslexie. Zweiter Random Fact ist, ich koche gerne. Das glauben die meisten Leute nicht bei meinem Schedule. Und ein dritter Random Fact ist, dass ich eigentlich schüchtern bin.
Ach was.
Das glauben die meisten Leute auch nicht.
Ja, crazy. Ja, I can relate. Das geht mir auch oft so.
Ja, bei mir ist das so, ich muss das halt so anstellen, ne? Also das extrovertiert sein muss ich anstellen. Mhm. Aber eigentlich bin ich gerne allein in meiner Ecke und beobachte einfach nur alles. Ich glaube, deswegen habe ich auch meine Liebe fürs Marketing und für Kommunikation gefunden, weil ich immer interessiert an Menschen bin. Mhm. Daran, warum Menschen was machen, warum Menschen was kaufen und wie Menschen beeinflusst werden. Und das konnte ich natürlich am besten entwickeln in der Beobachterposition. Und das war für mich so ein very natural für mich, weil ich eigentlich eher so introvertiert bin und nicht so extrovertiert.
Ja, und da haben wir auch direkt eine gute Anschlussfrage, weil du schon angefangen hast mit einzuleiten, wie es dann in das Marketing für dich gegangen ist. Was bedeutet denn Marketing oder auch Werbung für dich?
Das ist eine sehr gute Frage. Für mich bedeutet Marketing ist für mich die Kunst, Leute von etwas zu begeistern, sodass sie im Endeffekt konvertieren. Ob nun konvertieren heißt, eine Petition zu unterschreiben oder ein Produkt zu kaufen oder mit einer bestimmten Airline wohin zu fliegen, das ist egal. Aber im Endeffekt liegt im Kern des Marketings die Tatsache, dass ich dich oder die Marketingperson, eine andere Person, so begeistert, so überzeugt, dass die Person, die überzeugt ist, in eine Handlung tritt. Das ist für mich Marketing, ja.
Mich würde in dem Kontext auch interessieren, was Tokenismus für dich in der Kommunikations- und Werbewelt bedeutet und wie sich das auch äußert. Wir sprechen ja auch von Repräsentation, aber Repräsentation und Tokenismus ist ja ein sehr schmaler Grat, wo es überschwappen kann. Und wo siehst du das bei dir von deinem Blickfeld aus?
Ja, Tokenismus ist ein Feld, das jetzt mehr und mehr an Bewusstsein gewinnt und vor allem halt auch noch mehr nuanciert wird. In vielerlei Hinsicht sind Leute, die von Tokenismus sprechen oder gesprochen haben, waren sich selbst zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz bewusst, wie tief und wie weit das gehen kann. Dementsprechend ist so, glaube ich, so das Erste, was Leute denken, wenn sie an Tokenismus denken, denken sie das an diesen Mixed Cast, den alle Leute machen. Also wir brauchen eine Asian-Person, wir brauchen eine schwarze Person, wir brauchen irgendwie eine Habisha oder jemanden mit einem Kopftuch, irgendwie eine muslimisch gelesene Person, arabisch gelesene Person. Dann brauchen wir eine Person im Rollstuhl oder mit einer sichtbaren Behinderung. Die stellen wir dann in eine Reihe und damit haben wir dann alles erledigt. So, ne? Das ist so das, was man in der Regel denkt bei Tokenismus. Dann wäre so die nächste Stufe von Tokenismus ist dann, wenn Leute bestimmte Menschengruppen, die aus marginalisierten Kontexten kommen, benutzen als Schutzschild. Das ist auch eine Form von Tokenismus. Das heißt, jetzt sagen wir mal, ein Agenturkunde von mir, die Drogeriekette Rossmann zum Beispiel, die hatte einen großen Rassismusskandal und dann haben die mich beauftragt. Und in dem Kontext könnten Leute sagen, deren Form von Tokenismus war, mich anzuheuern oder meine Agentur anzuheuern, damit ich als Schutzschild davor stehe und die sagen können, hey, wir haben jetzt diese schwarze Frau und die hilft uns und ich würde nur noch für Rossmann sprechen, sodass jede Kritik an mir quasi bei mir endet. Weil mein Gesicht sagt ja offensichtlich irgendwie Diversität. Das ist so eine andere Layer, das war jetzt bei Rossmann nicht der Fall, aber das machen viele Unternehmen. Und dann eine weitere Layer bei Antokenismus ist dann das Einstellen von Leuten, also das primäre Einstellen von Leuten aufgrund derer marginalisierten Zugehörigkeit oder marginalisiert verstandenen Zugehörigkeit. Und das ist auch ein Problem, glaube ich, wenn es um HR geht, und da gibt es auch viel Reibung, das ist dann Menschen einzustellen, einfach nur damit du die Quote erfüllst. ohne Perspektive für diese Person tatsächlich in der Karriere voranzukommen. Ne? Also das heißt, ich stelle dann jetzt wieder irgendwer aus dem Katalog, den ich gerade aufgezählt habe, wird eingestellt und die Person geht in das Unternehmen mit gewissen Erwartungen, Wünschen, Träumen wirklich zu wachsen und in eine Karriere einzugehen. Aber die EntscheiderInnen im Unternehmen wissen ganz genau, dass sie das nicht vorhaben, sondern eigentlich diese Person nur da haben wollen, um die Quoten zu erfüllen. Das ist auch eine Form von Tokenismus. Also wie ihr seht, das mixt sich so ein bisschen zwischen Außenkommunikation bei Brands und Unternehmen, aber auch in der Interna, wenn es um die Einstellungsstrukturen geht und die unternehmenshierarchischen Positionsstrukturen, also Jobpositionsstrukturen geht. Es geht so ein bisschen zusammen, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, aber letztendlich ist Tokenismus, Leute zu platzieren oder positionieren ausschließlich aufgrund deren marginalisierten Zugehörigkeit. Das wäre im Endeffekt Tokenismus, also ein Accessoire werden, ja?
Ja, jetzt hast du schon kurz angerissen einen Case, den ihr bei Curl oder den du auch als Beraterin quasi behandelt habt. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr darauf eingehen, wie du dich gegen Tokenismus einsetzt oder darin vorgehst, wie du Marken dabei hilfst, dass das nicht so passiert?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Das erste ist Krisenmanagement. Das heißt, der Shitstorm ist schon passiert oder der Skandal ist schon passiert und dann treten die an uns ran. Und der zweite ist präventiv sein. Das heißt, die haben es woanders gesehen und wissen, okay, ich glaube, wir sollten jetzt mal anfangen, bevor wir irgendwie dran sind. Mhm. Das sind so der Regel, wann die Leute an uns rantreten, weil Unternehmen glauben oder denken, dass das ein ausschließliches Marketingthema ist, also ein Außenkommunikationsthema ist. Und dann in diesem Prozess führe ich dann einen sogenannten Discovery Call und frage erstmal so ein bisschen ab, also was ist gerade der Status quo, wie viel wisst ihr eigentlich über die Diversität innerhalb eures Unternehmens, wie ist so die Stimmung, wenn es um das Thema geht, so irgendwie so, ich sag mal so das Temperature gerade so, was sagen die Kollegen links und rechts so, wie ist so der Vibe? Und wie viel gibt euer Unternehmen mit momentan budgetmäßig, auch wenn es keine feste Zahl ist, aber jeder hat so einen gewissen Eindruck, wenn die sich bei uns melden, wie viel geben die denn so für das Thema aus? So, und dann in der Regel kriegst du dann schon so ein bisschen so einen Temperaturcheck und weißt so ungefähr, okay, die brauchen das, aber die sehen den Mehrwert nicht und wollen dafür eigentlich nicht so viel ausgeben, aber die wissen, die brauchen das. Und gleichzeitig, also das wäre bei diesem Präventiven in der Regel und bei dem Krisenmanagement haben sie ja dann schon ein ganz akutes Thema, also einen ganz akuten Case, der dann zu bearbeiten ist. Und bevor wir den Case bearbeiten, im Discovery Call stecken wir dann so ein bisschen ab, was für Voraussetzungen es dafür braucht. Also als Beispiel, Marke XY hat in der Kampagne eine Satzkombination gewählt, die letztendlich interpretiert werden kann oder auch einfach straightforward rassistisch ist. Mhm. Ja, ist ja auch immer so eine Sache, das interpretiert oder es ist einfach rassistisch. Ne? Aber haben sie das gemacht und haben dafür einen Shitstorm bekommen. Und jetzt möchten sie zu ihrer Community, zu ihren Kundinnen sprechen und wissen nicht genau wie. Und gleichzeitig aber möchten sie auch kommunizieren, dass das nie wieder passiert, was sowieso niemals garantiert sein kann. Aber egal, das ist auch wieder ein anderes Thema. Und was wir dann machen ist, also was wir dann da abstecken, ist in der Regel, dass wenn wir denen dabei helfen, weil wir auf jeden Fall wissen, wie diese Kommunikation stattzufinden hat, ist, dass hintenrum, also intern, auch Veränderungen passieren. Was in der Regel nämlich nicht passiert ist, dass die quasi eine Art Inventory machen, also internal check machen, um nachzuvollziehen, wie es dazu gekommen ist und dann gewisse neue Prozesse einzuführen, damit es nicht wieder dazu kommt, beziehungsweise damit dass das Risiko verringert wird, dass es dazu kommt. Und dazu gehört natürlich dann halt deren Hire-Struktur, wer arbeitet da in diesem Team, welches die Auskommunikation macht, wie sind die gebrieft, sind die geschult, wie rassismussensibel sind die, wie sexismussensibel sind sie, etc., etc. Und das ist dann so eine Voraussetzung, die wir dann mit einbauen. Und die meisten Leute, weil sie dann gerade in der Krise sind, das ist dann halt so ein bisschen auch für uns so ein bisschen so ein Vorteil offensichtlich, ne? So ein bisschen hostile Takeover-mäßig, aber so ein bisschen Vorteil, dass wir das dann natürlich fordern können. Und das startet dann in der Regel erstmal mit Sensibilisierungstrainings. Also wenn wir das für euch machen, also wir machen diesen ganzen Part, wir schreiben euch den Text, wir drehen eine neue Kampagne oder wir konzeptionieren die und so weiter und so fort. Dazu gehört dann aber auch Das C-Level braucht ein Sensibilisierungstraining. Die Leute, die im Marketing die Texter sind oder die Schreiber sind, was auch immer, brauchen Sensibilisierungstraining. Und wir müssen auf jeden Fall einen Workshop machen, besonders mit dem C-Level, weil sie die Budgets freigeben, dass sie langfristig dafür irgendwie einen Budgettopf machen, damit das Unternehmen auch weiterhin dann sich in die Richtung entwickeln kann. Und das ist so ein bisschen die Richtung, die wir machen. Das ist immer Reibung, das ist immer ganz viel Verhandlung. Ich bin ein Fan von Streitkultur, solange es respektvoll ist. Also es ist auch ein Streiten teilweise und Leute springen auch ab. So. Mhm. Also ich weiß in meinem Kopf und in meinem Katalog, so ich kann ich jeden Tag auf LinkedIn gehen und Leute posten sehen und weiß ganz genau, you didn't do that shit. Ihr habt angefragt, ihr habt es nicht gemacht. Und ja, es ist eine interessante Welt, eine interessante Dynamik, aber ja, so würde der Anfang okay. aussehen.
Und gibt's da eigentlich auch Anfragen, die ihr ablehnt?
Mhm, ja, klar.
Und gibt's da also bestimmte Gründe auch für, oder ist es dann vielleicht im Laufe des Prozesses eher, dass ihr dann sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, oder ist das unterschiedlich?
Mhm, gute Frage. Ja, beides. Also es gibt Anfragen, die wir sofort ablehnen. Also was heißt sofort? Wir machen eigentlich immer einen Discovery Call. Mhm. Das ist so ein bisschen Philosophie, Weltanschauungsfrage, aber bei mir, ich glaube auf jeden Fall an so was wie Redemption. Also niemand ist unumkehrbar, wenn man das so sagen kann. Ja, so verstehe ich die Welt nicht. So möchte ich auch nicht die Welt verstehen, weil ich würde mir wünschen, dass wenn ich Fehler mache, die Leute mir auch Space geben, irgendwie mich zu korrigieren. Und dementsprechend möchte ich diesen Raum auch irgendwie immer, die Tür immer offen lassen dafür.
Ich glaube, ich habe es ganz gut verstanden mit dem, dass es dann Grenzen gibt, zum Beispiel keine Non-Pologies oder sowas. Also
genau, aber selbst Non-Pologies müssten sie ja erstmal verstehen. Da sind die schon viel, also da sind die schon quasi bei uns quasi im Funnel drin, um überhaupt zu verstehen, was eine Non-Pology ist. So, ne? Aber also ein Unternehmen, das sich bei uns gemeldet hatte, also hat sich bei uns gemeldet, wir wollen euch haben, das sind unsere Forderungen. Bam, 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 bam. So, ne? Und das ist das Ergebnis. Bam, 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 bam. Es ist auch noch fein, weil jeder Kunde ist anders und manche Kunden sind halt wirklich, die haben sich schon alles überlegt und wollen eigentlich nur, dass du machst, was die sagst. Die gibt's im Marketing ohne Ende, kennt ihr vielleicht auch. Aber in dem Falle war es halt in dieser Listung von dem, was sie nicht wollen, war halt, dass das nicht darauf eingegangen wird, dass gerade Rassismus passiert ist. Also sie wollten in irgendeiner Form eine Reparaturkampagne kreieren, in der das, was passiert ist, aber nicht thematisiert wird. Mhm. Also das zum Beispiel, da sagen wir dann direkt nein. Dann sagen wir, das bringt nichts, das ist unauthentisch, das werden auch eure ZuschauerInnen oder eure KundInnen sofort durchschauen. Das machen wir einfach nicht, weil das sieht im Endeffekt dann auch schlecht für uns aus. Weil wir immer diesen Drahtseil haben zwischen, wir sind eine Agentur, wir sind kommerziell, wir wollen Umsätze generieren und ich will meine Mitarbeitenden bezahlen, die ich selber auch bezahlen können. Und gleichzeitig aber ist die Arbeit, die wir vollrichten, eine Arbeit, die Communities in diesen Räumen nicht bestärkt sind oder nicht stattfinden, Zugang gibt und somit ich auch im Auftrag von denen spreche, obwohl ich ja im Auftrag vom Kunden arbeite. Also ich soll zum Vorteil des Kunden arbeiten, gleichzeitig aber die Communities, die der Kunde schadet oder beleidigt oder traumatisiert, repräsentieren und da eine gewisse ehrliche und echte Heilung zwischen den beiden Parteien oder sowas brücken. Und das ist natürlich total der Drahtseilakt. Ne? Auf der einen Seite warst du nicht streng genug auf der Seite und auf der anderen Seite irgendwie habe ich die nicht verstanden. Das ist immer ein sehr scharfer Drahtseilakt. Ja, es ist auch sehr anstrengend.
Ja, das glaube ich. Ich habe da auch höchsten Respekt vor. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade das Thema Expectation Management, gerade in Umfeldern, die, wie du schon schilderst, ne, die halt sind, okay, wir wollen das und das und das und am Ende kommt genau das und das und das raus. Das ist ja, in deren Ansicht haben sie wahrscheinlich damit Expectations gemanagt und dann ist ja alles klar. Und dann muss man ja nicht mehr diskutieren. Und da dann aber nochmal reinzugehen in solche Strukturen, die ja auch über Jahre und Generationen zum Teil in Unternehmen sich verfestigen. Also ich rede jetzt nicht von Generationen wie 50, 60 Jahre, aber eher so, es gibt ja auch Generationen von in der Arbeitnehmerinnenschaft, Belegschaft, so jede Welle an neuen Mitarbeitenden, die reinkommen. Bringt ja auch immer Veränderungen mit. Dass das zum Teil so indoktriniert wird, dass sie es gar nicht merken, wo gerade Missstände eigentlich sind.
Ja, absolut. Wir machen häufig so einen Status quo mit den Unternehmen, wo wir wirklich einen umfangreichen Survey, welchen alle Mitarbeitende anonym ausfüllen können. um dem Unternehmen, also dem C-Level letztendlich zu spiegeln, wie deren Diversity wirklich aussieht. Weil in der Regel die meisten ja nur irgendwie Nationalität, Passport irgendwie machen und dann Frau und Alter und da hört es dann halt auch auf. Und wir fragen wirklich alles, wir fragen alles ab und es ist anonym. Und wir fragen auch scharfe, wirklich scharfe Fragen ab. Also zum Beispiel, erlebst du Misshandlung auf der Arbeit? Und wir benutzen extra ein Wort mit Gewicht, ein Wort wie Misshandlung, um ganz klar zu differenzieren, wovon wir hier gerade sprechen. Wir machen das Wort nicht weich, wir machen das Wort nicht vage. Wir sagen ganz scharf, erlebst du Misshandlung auf der Arbeit? Dann erlebst du rassistisch motivierte Misshandlung, sexistisch motivierte Misshandlung und so weiter, fragen wir alles ab. Und in der Regel sind dann C&D-Level unglaublich geschockt, dass sowas in einem Survey steht und sagen dann, findest du nicht Abuse ein bisschen scharf als Wort, so, ne? Und ich sag dann immer, ja, das ist ein absolut scharfes Wort mit viel Gewicht. Und dementsprechend, wenn das bei euch ja nicht passiert, wie ihr sagt, sollte da auch niemand drauf anspringen und das anklicken. Ja. Oder irgendwie da Sternchen dran machen oder was auch immer, dem Punkte geben. Weil die ganz klar entscheiden können, dass es nicht Abuse ist, weil Abuse ist das höchste der Gefühle. Und deswegen nehme ich auch das Wort und kein Wort darunter oder kein schwammiges oder weicheres Wort, was es vage hält. Weil in der Grauzone ist, wo in der Regel Abuse passiert. Immer wenn es grau und schwammig und weich aufgeweicht ist, ist es, wo diese Sachen weiter passieren können. Aber wenn du halt eine ganz klare Grenze ziehst, haben Leute die Chance auch zu sagen, okay, genau diese Grenze wurde auch überschritten. Mhm. Oder halt nicht. Aber wenn die Grenze sehr vage ist, bewegt man sich in der Regel in so einen Kreis des Gaslightings, entweder von außen oder sich selbst gaslighten. Ja, und das möchten wir halt überwinden. Aber ja, das ist für Unternehmen auf jeden Fall krass.
Und aus deiner Erfahrung heraus mit den Surveys, siehst du Tokenismus in Agenturen stark oder entwickelt sich das mit jedem Survey? Also wo schwingt das mit?
Also ich sehe Tokenismus innerhalb der Agenturlandschaft, also jetzt bei AngestelltInnen, sehe ich nicht stark. Das liegt daran, dass einfach überhaupt nicht so divers eingestellt ist. Also, aber ich sehe es halt natürlich im Advertising, also in der Werbung, in der Außenkommunikation sehe ich es viel. Ich sehe Tokenismus viel auch im Employer Branding. Da sehe ich es auch viel. Also dann suchen die eine Asiatin, die sie irgendwo finden können. Und sie ist dann wirklich auf allen Flyern drauf, so. Und dann irgendwann fragst du dann so, wo arbeitet sie denn hier im Unternehmen? Und dann war das irgendwie eine Praktikantin, die auch schon wieder weg ist. Ja. Nur als Beispiel, ja.
Ja.
Und die schlachten das aus bis zum geht nicht mehr. Freitags habe ich immer Menti-Call. Also da buchen sich random Leute einfach über mein Calendly ein. Da habe ich 2 Stunden einfach frei. Und da buchen sich in der Regel junge Frauen ein oder Frauen mit Migra-Kontext oder irgendwie marginalisierten Kontext ein und erzählen mir dann von irgendwie ihren neuen Jobs und so ihrem Karriere-Journey, was die machen wollen und stellen mir Fragen oder wir sprechen so ein bisschen darüber. Also es ist so oft, dass die gerade angefangen haben, der erste Monat ist nicht mal rum und HR hat schon angeklopft an der Tür, hey, du, wir machen hier gerade so ein Fotoshooting, willst nicht dabei sein, so auf ganz harmlos, auf ganz naiv. Und die Person, die dann gerade neu eingestellt wird, glaubt natürlich, wow, like I'm really special, you know. Die glaubt, wow, die sehen mich, die wollen mich sofort dabei haben, so die wollen irgendwie, die geben hier Gas. Aber dabei ist es eigentlich Tokenismus. Ja. Das ist sowas, so wenn das in diesen Friday Calls passiert, dann sage ich denen auch immer, na, warte er noch ein bisschen ab, mach da erstmal nicht mit. Warte einfach noch ein bisschen ab und stell die und die und die Fragen, um sicherzustellen, dass du hier gerade nicht eigentlich so ein bisschen ausgebeutet wirst. Unterstell denen das auch nicht, weil manchmal wissen sie es auch nicht und sind so voller Motivation und denken, die machen was Gutes. Aber du solltest nicht als erste schwarze Angestellte jetzt hier in den Fotoshoot sofort dabei sein. Bleib erstmal 6 Monate und schau, ob du wirklich da bleiben willst. Und wenn du dann noch da bleiben willst, dann vielleicht.
Ja, oh, ich habe mich gerade so gesehen gefühlt, weil mir ist das auch schon oft genug passiert, irgendwelchen Praktika früher im Studium oder so. Das ist genau so, die eine Asiatin, die da gerade ein Praktikum macht in dem und dem Bereich. Oder auch, also mir hat ja wirklich auch mal ein Kreativdirektor gesagt, so ja, aber du hast ja auch den Diversity-Bonus. Also deswegen bist du unkündbar, deswegen kannst du immer, wenn du irgendwo dabei sein willst, kannst du mitmachen. Du kannst quasi so das Gesicht von uns sein. Und ich war so, na gut. Das Gesicht seid ihr als Geschäftsführung. Also, ich stehe ja nicht. Also, schau mich an, schaut euch an. Ich stehe ja nicht für euch.
Ganz genau. Und selbst wenn du das Gesicht bist, hältst du ja trotzdem nicht die Zügel in der Hand. Also, was für ein unempowering Ding ist das denn? Ja. Also ich darf mein Gesicht herhalten, ich darf aber keine Entscheidungen treffen, ich darf weder irgendwas lenken, also das ist doch absolut unempowernd. Dafür will ich doch nicht mein Gesicht hergeben, also geben wollen.
Ja, und gerade auch am Anfang der Karriere, also auch unsere Podcast-Hörerschaft ist ja auch eher ein bisschen jünger, sind auch Leute, die vielleicht gerade anfangen in der Kommunikationsbranche, Medienbranche, auch jetzt an die speziell gerichtet, gerade wenn so was einem am Anfang der Karriere passiert, hast du da vielleicht noch irgendwie einen Rat, wie man damit umgehen kann, sollte?
Okay, ja, also ich würde der Person empfehlen, nicht mitzumachen, nicht dahin zu gehen, weil sie wird das nicht retten. Und es lastet alles auf ihren oder auf deren Schultern, auf der Schulter der Person. Und sie wird es nicht retten können, weil im Endeffekt geht sie in diesen Raum rein, gefüllt von Menschen, die schon vorher nicht ihr geglaubt haben oder ihm geglaubt haben und immer noch diese Skepsis tragen. Denn in der Regel, wenn es einen Shitstorm gibt, sind die Leute, die die Kampagne entwickelt haben, unglaublich empört darüber, dass sie einen Shitstorm haben und verstehen überhaupt nicht, warum. Ja, also die sind noch absolut in der Verteidigungshaltung, noch absolut in dieser, die sind noch nicht mal ganz desillusioniert, die sind noch nicht mal dort. Das heißt, die Person geht in diesen Raum rein und die fünf Männer, die fünf Cis-Männer werden dann sagen, ey, wie konnte das passieren, bla 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 bla, erklär uns das mal. Dann wird sie probieren, das zu erklären. Und während sie erklärt, werden sie ihr die ganze Zeit reingrätschen, um ihr zu sagen, dass sie das alles falsch versteht. Sie werden quasi den Dialog mit ihr führen, den sie eigentlich in den Comment-Sections führen wollen würden, aber nicht können. Das heißt, auf einmal befindet sie sich dann an dem Pranger und wird die ganze Zeit beschossen. Also das ist nicht zumutbar. Also ich würde dir das nicht empfehlen, das zu machen. Ich würde eher sagen, hey, das ist meine Position hier, das ist meine Rolle oder das ist mein Jobtitel. Krisenmanagement und die AI-Aufklärung gehört nicht zu meiner Jobbeschreibung. Ich fände es besser, wenn ihr euch professionelle Hilfe sucht von Leuten, die das professionell machen jeden Tag. Das wäre meine Empfehlung. Wenn du jetzt irgendwie neu bist und so ein bisschen so unsicher bist und Angst hast, dass die deswegen dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sie dich feuern, aber dass du dann irgendwie so ein bisschen dich geblackballed fühlst oder so, weil du nicht mitgemacht hast, dann würde ich empfehlen, den also in den Raum zu gehen, ein bisschen vorbereitet und den einfach Literatur, also Informationen zuzuspielen, anstatt zu versuchen, wirklich die zu schulen, die zu beraten oder sogar mit denen irgendwie was zu entwickeln und ganz besonders nicht Sachen absegnen. Also ob du nun absegnest, ja oder nein sagst, weil wenn sie dich in den Raum reinrufen, wollen sie dich in den Raum reinrufen, damit sie, wenn es wieder nicht klappt, sagen können, ja, die Schwarze hat gesagt, dass es geht und es hat trotzdem nicht geklappt. Mhm. So, ne? Das würde ich auch vermeiden unbedingt. Das ist was anderes, wenn irgendwie wir als Agentur denen sagen, okay, so und so und so und so soll ich das machen. Wir können euch zu 90% garantieren, dass das landet. Aber du kannst es halt nie garantieren, dass es landet. Und ich würde nicht empfehlen, dich in so eine prekäre Situation zu bringen, wo der Fall oder der Erfolg des Krisenmanagements auf einmal auf deinen Schultern lastet und du bist irgendwie Junior oder bist erst ein Jahr da. Und eigentlich würde eine gute Geschäftsführung oder ein guter Manager das auch nicht von dir verlangen.
Ja.
Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Ne? Also das ist absoluter Leadership-Fail, wenn jemand das macht.
Und aus deiner Erfahrung heraus, jetzt auch angelehnt an das Beispiel, an welchen Stellen im Prozess merkst du denn immer wieder, dass da eigentlich so eine Bottleneck ist oder dass da irgendwie eine Lücke ist? Oder gibt's da so ein, zwei Stellen in Prozessen, wo du immer wieder merkst, das ist irgendwie auffällig, dass das immer genau dann passiert, dass ihr uns hier reinholt oder dass hier irgendwie ein Mismatch stattfindet?
Ich würde sagen, einmal beim Kundenbriefing-Gespräch. Ich glaube, das ist ein kritischer Moment. Mhm. Wenn Agentur und Kunde sprechen, der Kunde gibt ein Briefing rein und die Agentur sensibilisiert den Kunden nicht für gewisse Sachen. Oder der Kunde gibt ins Briefing rein, dass er oder sie irgendwie bestimmte Themen einfach nicht anfassen will oder sowas. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, wo ich denke, Agenturen eigentlich als Trusted Advisor agieren müssen und da schon so ein gewisses Fundament legen sollten für den Kunden. Weil je nachdem nochmal, ne, also wenn du so eine Firma hast, die schon ewig lang existiert, wie ist nur als Beispiel, ne, also es ist jetzt nicht explizit eine Situation, das möchte ich nochmal sagen, aber irgendwie eine Firma wie Haribo oder so, ne, die existieren schon ewig. Und die haben dann da Angestellte, die auch schon 20 Jahre oder so oder 40 Jahre, keine Ahnung, in dem Unternehmen arbeiten und die gewisse Muster haben und die nicht entlernen oder noch nicht entlernt haben. Und die aber so einen hohen Status innerhalb der Agenturlandschaft haben, aufgrund deren Budgets, die sie freigeben können oder ne, ausgeben können mit den Agenturen, dass es dann Agenturen sehr schwer fällt, dem Kunden ein Pushback zu geben, weil sie natürlich das Budget halten wollen. Mhm. Also das ist auch nochmal so eine Machtdynamik, die für die Werbeagenturlandschaft eine besondere Situation ist, weil die Agentur selbst lebt von den Budgets, von diesen Kunden, von den Brands und teilweise steht und fällt eine Agentur an zwei Kunden, weil das Budget so hoch ist und 40 Mitarbeitende oder 45 Mitarbeitende oder 80 Mitarbeitende verlieren ihren Job, wenn BMW abspringt oder wenn Mercedes abspringt. So groß ist irgendwie das Budget, dass es eine ganze Agentur-Ökosystem finanzieren kann. Und da ist es mega wichtig, eigentlich den Kunden dieses Pushback zu geben. Hier habe ich natürlich aber auch Compassion, dass die Agentur da auch einen gewissen Drahtseilakt irgendwie hat, weil es bringt auch nichts, dem Kunden diesen Pushback zu geben. Der Kunde springt ab und jetzt musst du 40 Mitarbeitende feuern. Das ist auch ein Shitstorm, den du bekommst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also es ist nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Es ist komplex, aber da bin ich wieder bei der geraden Linie, wo es gewisse Punkte, Themen, Situationen gibt. Da ist es nicht mehr komplex. Da ist es ganz klar, ja oder nein. Mhm. Da ist es ganz klar, machen wir nicht. Da ist es ganz klar, wir gehen da nicht mit euch und dann verpisst euch. Und wir finden schon irgendwie ein anderes Budget. Und wenn nicht, dann erklären wir das unseren Mitarbeitenden. Ich bin jetzt hier, da kommt jetzt mein Idealismus raus. Dann erklären wir das unseren Mitarbeitenden und erklären ihnen, dass wir für die eingestanden sind. Und vielleicht sind die Mitarbeitenden gewillt, dann ein bisschen weniger Gehalt für die nächsten 6 Jahre zu bekommen, sodass wir existieren können und einen neuen Pitch gewinnen können und dann wieder irgendwie die Budgets hochfahren können, wie auch immer. Aber ich glaube, in den meisten Fällen, again, Mitarbeitende haben Miete zu zahlen, ich verstehe alles, ja. Aber in den meisten Fällen würde ich als Arbeitnehmerin sagen, wenn mein CEO uns alle ruft und sagt, wir haben einen gewissen Kunden XY, von dem ich weiß, dass das der größte Kunde ist, oder von dem ich weiß, dass alle immer die Knie zittern bei diesem Kunden, dass unser CEO gesagt hat, get the fuck out of here, weil wir stehen jetzt für Diversität und Inklusion und nein, wir machen nicht Avoidance-Kampagnen und wir machen nicht irgendwie Shiny-Object-Kampagnen, um von irgendwelchen Missständen abzulenken. Machen wir nicht. Entweder es geht jetzt zeitgemäß und zukunftsfähig mit uns in eine neue Ära oder wir können nicht mehr zusammengehen. Wenn das mein Arbeitgeber, also mein CEO, uns im Team das sagt, ich bleibe in dem Team, auf jeden Fall bleibe ich da. Andersherum, wenn dein CEO kommt und sagt, ja, also wir wollten ja eigentlich jetzt hier dafür stehen, aber wir müssen das so einen Gang runterfahren, weil unser großer Kunde das nicht möchte. Und dieses Gang runterfahren heißt, dass meine Identität einen Gang runterfahren muss. I'm leaving! Like, what the fuck is this? Offensichtlich. Also meine Existenz muss einen Gang runterfahren für diesen großen Kunden. Weil es ist ja nicht eine Idee von, Rassismus ist ja nicht nur eine Idee oder Sexismus ist ja nicht eine Idee, die irgendwie intellektuell einfach in unseren Köpfen schwebt. Das ist ja eine gelebte Realität von den Mitarbeitenden in den jeweiligen Unternehmen, also in den jeweiligen Agenturen. Das heißt, wenn XY-Kunde sagt, nee, wir wollen keine schwarze Person mit 4C Afro-Textured Hair haben, weil das ist uns zu wild, ja, und ihr habt Mitarbeitende, die genau diese Haartextur haben und dann sagt ihr dem Kunden ja, signalisiert ihr dem Mitarbeiter oder der Mitarbeitenden, was für einen Wert oder Stellenwert sie hat in eurem Unternehmen und dann auch weitestgehend in der Gesellschaft. Also ihr reproduziert das, ob ihr das ins Gesicht sagt oder ob ihr Entscheidungen trefft innerhalb der Kampagne, die das letztendlich kommunizieren. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Leute im Leadership noch nicht so ganz verstehen, dass ein Nein sagen oder ein Vermeiden dasselbe ist, wie mir ins Gesicht zu boxen.
Ja. Ja, es ist halt oft in der Kultur, in der Personalkultur dann so ein Ding mit sei nicht übersensibel oder es ist doch gar nicht gegen dich gemeint. Diese Verharmlosung zwischen Geschäftsführung, Senior zu den Personen, die eventuell repräsentiert werden dadurch. Mhm. Das ist halt, es geht wirklich in diese Gaslighting-Richtung. um sich selbst das sozusagen zuzusprechen, ich habe das Beste getan, was man hätte machen können, oder ich habe das Richtige in Anführungszeichen natürlich getan.
Mhm. Ja, dass ich natürlich verstehe, dass um eine Firma zu führen, um Mitarbeitende zu haben, die zu bezahlen, muss die Firma Umsätze generieren. Und um diese Umsätze zu generieren, braucht es eine gewisse Kundendienstleistungsstruktur. Also du bist trotzdem, also auch ich bin ja trotzdem eine Dienstleisterin im Agenturgeschäft. Und diese Balance zu finden, also ich muss den Kunden zufriedenstellen, Kundenservice machen. Ich werde nicht mit einer Kampagne oder mit einem Auftrag all die Punkte, also alle meine Touchpoints oder Kritikpunkte oder Veränderungsappelle in der Gesellschaft durchbringen. Und das zu balancieren und dann mit deinen Mitarbeitenden oder mit deinem Team durchzusprechen, mit dem Bewusstsein, dass nicht alle happy sein werden, ist mega schwer. Damit sage ich nicht, dass das Beispiel, das du genannt hast mit dem CEO, der sagt, ich habe mein Bestes gegeben und dann hat er gar nichts getan. Das meine ich nicht. Aber ich glaube, zum Teil ist es auch wichtig, und das ist wieder eine Weltanschauung und mein Idealismus, aber es ist wichtig, zu versuchen ein bisschen, sich über Kommunikation und Dialog zu treffen und ein bisschen mehr Verständnis zu kreieren. Weil ich glaube, wenn jemand in der Leadership-Position ein bisschen transparenter wäre mit einer Angestellten und die Angestellte sich sicherer fühlte, ihren Unmut zu äußern, kann ich mir vorstellen, dass es auf beiden Seiten ein bisschen mehr Geduld kreiert. Wenn denn auch wirklich dann beide Seiten trotzdem an dem Progress arbeiten, so, ne? Aber wenn ich Mitarbeitenden erklären kann, guck mal, da wollen wir hin. Also wir wollen ans Level 20. Wir sind aber gerade bei 8 und wir haben Budget für 10. Ist es okay, wenn wir erstmal an die 10 kommen? Das kann ich committen und das mache ich auch auf jeden Fall. Und dann, wenn wir bei 10 sind, können wir dann gucken, wie wir auf die 20 kommen oder in der Reise zur 10 schon mal gucken, wie wir auf die 20 kommen. Weil für die 20 haben wir gerade nicht die Ressourcen. Und das ist nicht mein Geiz, sondern die haben wir gerade nicht. Weil wenn ich diese Ressourcen aufwende, müsste ich Sabine feuern. Das wäre dann die Realität. Und dieser Akt, ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass es im Unternehmensklima und in der unternehmensinternen Dialog und Kommunikation einfach ein bisschen mehr Transparenz gebe. Weil ich glaube, Führungsleute unterschätzen, wie viel deren Mitarbeitende eigentlich verstehen und begreifen können. Die sind nicht so dumm.
Da spielt ja auch das Thema Empathie eine ganz große Rolle. Ich glaube, viele unterschätzen auch die emotionale Intelligenz, die Menschen mitbringen, die sie vielleicht selber nicht haben. Und wie viel das mit einem Team macht, wenn man jemanden vor sich hat, der emotional intelligent ist oder auch nicht. Also im Anbetracht der Zeit, Petra Mare, möchtest du die Frage zur Goldrunde stellen?
Also Goldrunde ist natürlich so Ansatzbeispiel, Positivbeispiel, welche Unternehmen oder Marken schon richtig gute Ansätze verfolgen oder Beispiele, die dir gut im Gedächtnis geblieben sind und wenn ja, wieso?
Mhm. Also Unternehmen, die das gut machen, also offensichtlich Fenty Beauty, so, ne? Die machen das ganz gut. Also meinst du jetzt diese D&I-Marketing,
ja?
Ne? Kontext, okay. D&I-Sensitive Marketing, ja. Also Fenty Beauty macht das auf jeden Fall gut. Offensichtlich Nike macht das auch gut. Also die sind schon so ein bisschen im Ether. Also die machen nicht mehr direkt Product Marketing, sondern die erzählen jetzt einfach nur noch Stories und geben Ideen in die Welt, über die wir nachdenken können und uns inspirieren lassen können. Das ist auf jeden Fall hohe Kunst, hohe Schule. Und vor allem diese beiden Marken scheuen sich auch nicht davor, politisch sich zu äußern. Also was ich zum Beispiel richtig nice fand bei Fenty Beauty oder Fenty Skin war, es war eine ganz kurze Kampagne. Ich kann mir auch vorstellen, dass die mega spontan war. Da haben die Mitarbeitenden alle T-Shirts getragen, wo drauf stand Immigrant. Und Rihanna natürlich auch, ja, ne? Das fand ich zum Beispiel mega nice. Da musste nicht viel gesagt werden. So, es konnte es einfach zeigen, validieren. Und vor allem hat das so ein bisschen die These, die ja eigentlich schon längst bestätigt ist, validiert, dass diversere Teams innovativer sind und dementsprechend das Unternehmen erfolgreicher machen. So, und Fenty Beauty hat ja offensichtlich innerhalb von 3 Jahren gewisse Meilensteine geknackt, die andere Beauty-Brands nicht mal in 10 Jahren geschafft haben. Und ein großer Teil davon, es war offensichtlich dieses kollaborative Arbeiten mit Leuten aus allen möglichen Communities, die da mit einspielen können. Also das finde ich ganz gut. Also ich bin natürlich jetzt viel mehr so im Beauty- und Kosmetik-Thema, weil irgendwie da komme ich ja auch ein bisschen so her. Eine andere Brand, die ich finde, die sich gut entwickelt, darüber habe ich heute einen Post gemacht auf LinkedIn, ist Birkenstock. Ich finde, die entwickeln sich gut. Laut meinem Wissen haben die auch so keinen Dreck am Stecken, aber vielleicht müsste ich da noch mal tiefer reingehen. Also die gibt's schon 250 Jahre, ist ein Familienunternehmen, familiengeführt, haben jetzt abverkauft an LVMH, also LVMH, ne? Die haben ja auch Fenty und Ace of Spades von Jay-Z und so weiter. Denen gehören Dior und allen möglichen anderen Brands und Louis Vuitton offensichtlich und Moët. Bei Birkenstock finde ich interessant, dass dieses handwerkliche deutsche True-Statue, wo das herkommt, es hinbekommen hat, auf Zeit sich immer wieder neu zu erfinden. Also irgendwie in den 90ern mit Kate Moss, dann haben die irgendwie dann Heidi Klum sich geholt und dann gab es diese Strasssteinbirkenstocks und so weiter. Und jetzt vor kurzem eine Kollabo mit Fear of God, und das ist eine Black-owned Streetwear-Brand, die mega ist. Und Birkenstock hat bis jetzt keine Diversity-Kampagne gemacht, sondern hat irgendwie gepartnert und einfach Zeitgeist gelebt und mitgemacht, einfach mitgemacht. Ja. So. Und ich glaube, ja, Birkenstock finde ich auch ganz gut, besonders im Kontext, dass die halt deutsch sind und aber international agieren. Und ich meine, jetzt ist es der Schuh.
Ja. Gerade. Ja, wer hätte das vor 10 Jahren gedacht?
Wer hätte es gedacht? Ja, genau. Ja, die sind auf jeden Fall im Zeitgeist. Und das über 250 Jahre musst du erstmal schaffen.
Ja. Also finde ich auch total das spannende und interessante Beispiel. Hätte ich jetzt selber auch gar nicht dran gedacht. Aber jetzt, wo du es erzählt hast, ja, weil ich so dachte, okay, vielleicht noch so aus dem deutschsprachigen Raum, westeuropäisch vielleicht auch. Aber ja, stimmt. Voll auch präsent einfach als Marke. Also jeder kennt Birkenstock.
Nicht nur das, sondern Birkenstock repräsentiert ja nicht eine bestimmte personelle, kulturelle Zielgruppe, sondern eine Art von Charakter oder eine Art von Interesse, der halt kulturell universell ist einfach. Und das macht die halt sehr aus.
Ganz genau. Und sie hätten auf das Deutschsein drauf rumreiten können, die ganze Zeit. Und irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber irgendwie gewisse deutsche Werte oder deutsche irgendwie, so wie die Amis das machen. Amis sind ja America, everything, America, America, America. Hätten sie auch probieren können, aber das haben sie nicht, sondern das, was im Zentrum stand, ist die Qualität vom Schuh, das Gefühl und dass es ein Schuh für jeden ist, irgendwie. Mhm. Und wenn es ein Schuh für jeden ist, dann musst du jeden zeigen in jeden Lebenslagen. Und das haben die halt getan, so, ne? Und das finde ich halt mega nice am Birkenstock. Ich war im April in New York. Everybody was wearing Birkenstocks. With socks or without socks. Ich bin jetzt gerade in Accra in Ghana. Everybody's working Birkenstocks oder Bootleg Birkenstocks, je nachdem, ja, what the pocket allows. Aber es ist trotzdem diese Schuhform mit den zwei Schnallen in der Regel. Like, it's everywhere.
Ja.
Aber meistens ist es Recognition. Je mehr Bootleg-Produkte es von der Marke gibt, desto eher haben sie es geschafft, in meinen Augen.
Ja. Stimmt, ja, ist auch so.
Und für mich ist auch immer so ein Zeichen, wenn es bei den Discountern, also nichts gegen Lidl und Aldi, ich gehe da auch einkaufen, aber wenn die das haben, dann ist es überall angekommen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Gut, dann sind wir tatsächlich auch schon bei unserer letzten Frage angekommen. Die Zeit rennt.
Ja.
Genau. Und
total. Ist
immer die Frage, die ja unserem Podcast auch ihren Namen gibt. Und zwar jetzt für heute die Frage, was kann Werbung denn jetzt eigentlich gegen Tokenismus tun?
Ich würde sagen, anstatt Diversität künstlich zu erzwingen, die Diversität in einen realen Lebenskontext bringen. Das hat sich gereimt. Okay. Was meine ich damit? Anstatt zwanghaft beim Casting der Leute anzufangen, oh mein Gott, wir brauchen das, von Anfang an bei der Konzeption darüber nachzudenken, in welchen Lebensrealitäten könnte diese Brand stattfinden und wie sehen diese Lebensrealitäten aus? Und wenn wir nur einen darstellen können, welche wählen wir denn diesmal zuerst? Lieber so. Mhm. Anstatt ganz am Ende, wenn der Cast kommt, dann zu sagen, oh no, wir haben keine Diversity, jetzt müssen wir hier nochmal schnell casten. Und dann wirkt es halt auch so aufgesetzt und so künstlich und unauthentisch, weil es das auch ist. Künstlich aufgesetzt und unauthentisch.
Ja, Vielen Dank.
Put it on a T-Shirt.
Nee, alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit heute, liebe Nana, für dieses sehr spannende und aufschlussreiche Interview. Es hat super viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Das freut uns. Und
auf bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns sehr über euren Input, Feedback, Fragen, was auch immer. Da könnt ihr uns gerne auf LinkedIn kontaktieren, entweder Ming oder mich oder natürlich den GWA. Packen alle Kontaktdaten nochmal in die Shownotes. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Die erscheint, wie gehabt, jeden ersten Montag im Monat. Und wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr die Folge liked und mit all euren Bekannten und Freundinnen teilt, bei denen ihr denkt, für die könnte das auch interessant sein. Oder natürlich auch direkt mit eurer ganzen Agentur. Wenn ihr big goen wollt, dann das.
Genau. Und vielen Dank auch an Audioflow für die Unterstützung bei der Produktion unseres Podcasts. Danke an Accenture Song und Scholz & Friends fürs Rückenfreihalten im Hintergrund Agenturseite. Und natürlich danke an den GWA für den Support.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.